Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hrdina.
Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem neuen Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Trägt die ökosoziale Steuerreform ihren Namen zurecht? Antworten darauf bekommen wir heute aus Wien. Von dort ist uns Hermann Veratschnik zugeschaltet, grüner Verkehrssprecher und Nationalrat. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Veratschnik, als erstes müssen wir natürlich über die aktuellen Geschehnisse in Wien sprechen. Es gibt Hausdurchsuchungen bei der ÖVP. Wie bewerten Sie diese Situation? Hängt die Regierung bereits am seidenen Faden?
Ja, es ist natürlich eine sehr ernsthafte Situation, in der wir uns jetzt befinden in Wien. Nach Bekanntwerden der Erhebungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und es gilt jetzt, Gespräche zu führen mit den Parteien. Es ist auch geplant, ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Auf jeden Fall, wer mich kennt, weiß, dass der Dialog mit allen Parteien für mich wesentlich ist. Und jetzt wird man schauen, was diese Gespräche heute und morgen ergeben. Eines, glaube ich, ist klar, wir sind bis jetzt und werden auch zukünftig der Garant sein, dass aufgeklärt wird, dass aufgedeckt wird und dass wir eine Stabilität in der Regierung gewährleisten und das Regierungsübereinkommen auf jeden Fall weiter bearbeiten.
Das heißt, eine grüne Zusammenarbeit mit der ÖVP ist auch unter diesen Umständen für Sie noch tragbar?
Ja, das werden wir jetzt mit allen Parteien besprechen müssen. Und gefordert ist auf jeden Fall, die ÖVP hier aufzuklären und aufzudecken. Jetzt geht es einmal um ein Bündel 104 Seiten Erhebungen, die einiges in sich haben, die ein klar und deutliches Bild zeigen. Das gilt es jetzt zu prüfen. Da gilt jetzt die Justiz. Die Justiz braucht da jetzt einfach die Freiheit und die Unterstützung, ja auch dementsprechend ermitteln zu können. Und nach den Gesprächen ist es ja auch noch so, dass nächste Woche eine Sondersitzung geplant ist, die aller Wahrscheinlichkeit am Montag oder am Dienstag stattfinden wird.
Sollte es aber zu einem Bruch der Regierung kommen, was würde das denn dann auch für die nun angesprochene ökosoziale Steuerreform bedeuten? Wäre diese dann vom Tisch und die Arbeit verloren?
Die Arbeit ist nicht verloren. Wir haben, glaube ich, wesentliche Leuchttürme bereits schon in der Pipeline, wenn man das so sagen will. Und ich gehe davon aus, dass der Wille vorhanden ist, weiter am Regierungsübereinkommen zu arbeiten. Die Bedingungen müssen allerdings geklärt werden. Derzeit ist der Bundeskanzler aus meiner Sicht schwer angeschlagen. Die Handlungsfähigkeit ist in Frage zu stellen und dementsprechend müssen auch die Gespräche mit den Parteien, mit allen Parteien geführt werden. Ich hoffe natürlich, dass die vor allem grünen Projekte aus dem Regierungsübereinkommen weiter bearbeitet werden können. Ökosoziale Steuerreform ist ein Thema. Das Klimaticket ist bereits, in der Erledigung und darüber freuen wir uns. Es gibt aber noch zahlreiche andere Themen, die es braucht in Österreich.
Eine wichtige Tragsäule der ökosozialen Steuerreform ist die CO2-Steuer. An dieser reißt die Kritik einfach nicht ab. Zankapfel ist vor allem auch der Klimabonus. In Wien, wo es die meisten Öffi-Nutzer, also quasi das klimafreundlichste Mobilitätsverhalten gibt, gibt es für die Menschen am wenigsten Geld ab. Da wird doch der Begriff Klimabonus ad absurdum geführt, oder?
Ja, der Klimabonus sollte auf jeden Fall eine Entlastung sein für alle Österreicherinnen. Ich glaube, das ist ganz eine wichtige Entscheidung, dass wir nämlich das Vertrauen der Bevölkerung brauchen und auch die Zuversicht brauchen und auch die Sorge der Bevölkerung nehmen wollen, dass mit der CO2-Bepreisung grundsätzlich automatisch alles teurer wird. Ich glaube, da braucht es einen Ausgleich und der Klimabonus sollte diesen Ausgleich gewährleisten. Und da war es für uns auch ganz wichtig, deshalb auch nicht über Finanz Online oder über andere Möglichkeiten, dass alle Menschen diesen Klimabonus bekommen. Mindestsicherungsbezieher, Arbeitslose, Kinder die Hälfte bis zum 18. Lebensjahr. Und das sollte ein Anreiz sein, dass das Geld, was was da ausgeschüttet wird, zu einem großen Anteil auch bei den Haushalten bleibt. Ich glaube, die CO2-Bepreisung ist einfach Ausdruck dafür, dass in Zukunft das einen Preis bekommt, was die Zukunft auch gefährdet. Und das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck und der Einstieg. Gerade einen Satz vielleicht, seit 30 Jahren kämpft man, vor allem auch in Österreich, viele NGOs um eine CO2-Bepreisung und um Kostenwahrheit. Viele Staaten haben uns das bereits schon vorgelegt, Finnland, Dänemark, Schweiz und andere. Ich glaube, dass das jetzt ein wichtiger Schritt ist in der Transformation in Österreich, dass man da ins Tun kommt mit einem Einstiegspreis von 30 Euro.
Seit 30 Jahren spricht man darüber, weil sich jetzt auch gerade die Situation der Familien angesprochen haben. Gerade beim Thema Heizen ist es so, dass die Betroffenen ja kein Mitspracherecht haben, ähnlich wie bei der Mobilität. Wie in Häusern, gerade bei Mietverhältnissen, wie in den Häusern geheizt wird, die Kosten abgewälzt werden letztendlich dann aber auf die Mieter. Also wie sozial und grün ist denn diese Reform dann?
Der Klimabonus ist gerade ein Ausdruck, dass wir sozial gerecht handeln. Wenn man sich anschaut, um wie viel wird Treibstoff verteuert sich durch die CO2-Bepreisung, wie schaut das bei Gas und Erdöl aus, dann muss man auch dazu sagen, dass mit 100 Euro, wenn jemand die Möglichkeiten nicht hat, rasch umzustellen, eigentlich fast alles abgedeckt ist. Nämlich die Spritkosten, wo wir davon ausgehen, 7 bis 8 Cent pro Liter. Und dann kommen noch dazu natürlich die Energiepreise. Was natürlich auch wichtig ist, dass gerade für die Mehrparteienhäuser Anreize geschaffen werden. Wir haben beschlossen, in der Steuerreform wäre auch vorgesehen, dass 500 Millionen Euro für die thermische Sanierung, für den Heizkesseltausch, für die Umstellung von Heizanlagen bereitgestellt werden. Das sollte einfach einen Anreiz bieten für die Mehrparteienhäuser. Und was man nicht vergessen darf, auch bei den Wohnrechten sind wir dabei, das Wohnungseigentumsgesetz zu verändern, dass die Zustimmungsquoren in den Eigentümergemeinschaften einfach dementsprechend sich verändern können, dass wir flexibler werden und nicht überall Einstimmigkeit brauchen, flexibler werden, die da sind, dann auch bestimmen können, ob sie die thermische Sanierung wollen. Also man muss das in der Gesamtschau sehen, es ist ein Bündel an Maßnahmen und ich bin überzeugt, dass wir diese Transformation gut erleben können und vor allem was Gutes für das Klima tun.
Kommen wir nochmal zurück zum Verhältnis Klimabonus und Mobilität. Der Gedanke ist, dass jene, die auf ihr Auto angewiesen sind, sprich die am Land wohnen, wo es noch nicht so ein gutes öffentliches Verkehrsnetz gibt, eben entlastet werden und nicht dann für den Umweltschutz bezahlen müssen. Aber fördert man allalong dann nicht mit dieser Unterstützung dieses klimaschädigende Verhalten erst recht?
Also man sieht in den Tiroler Gemeinden, dass im Ausbau des öffentlichen Verkehrs sehr viel gemacht wird. Man sieht auch in der Karte des Regionalbonus Innsbruck, Wörgl, Delfs, Schwaz, Kufstein, jene Städte, wo schon ein gutes Netz vorhanden ist, die in der gelben Kategorisierung drinnen stehen. Und dann gibt es im ganzen Land hellgrün oder dunkelgrün. Das bedeutet, der Aufschlag 67 Euro auf 167 Euro oder eben der Aufschlag auf 200 Euro. Also da gibt es nochmal Geld dazu. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Nahverkehrsmilliarde, nämlich jene Möglichkeit, den Regionen und den Gemeinden Möglichkeiten zu geben, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Ich komme gerade aktuell aus dem Verkehrsausschuss und wir konnten heute beschließen, die Vereinbarung, die 15a-Vereinbarung, die Sicherung der Regionalbahn Innsbruck, ein gutes Beispiel, wo öffentlicher Verkehr ausgebaut wird, nämlich die Erweiterung der Regionalbahn bis nach Rum und geplant in Zukunft auch der Vollausbau der Vollbahn bis nach Völs. Also da werden die Gemeinden in Zukunft auch viel Geld brauchen für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ich glaube nicht, dass es Tiroler Bürgermeister, Bürgermeisterinnen gibt, die wegen dem Klimabonus oder dem Regionalbonus beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf der Bremse stehen, sondern die sind sehr engagiert, dass sie auf jeden Fall Geld von Bund und Land bekommen, damit sie den öffentlichen Verkehr verstärken. Und vor allem in Tirol braucht es ja vor allem, das wissen wir ja, eine Stärkung in den Abendverbindungen. Ja, da sind wir noch in einigen Bereichen sehr schwach unterwegs. Da braucht's, glaube ich, noch viel öffentlichen Verkehr.
Einmal mehr wird aber das Thema Dieselprivileg nicht angetastet. Eine lange grüne Forderung. Warum konnten sich die Grünen hier wieder nicht durchsetzen?
Ja, das ist enttäuschend, dass es nicht möglich war, im Zuge der Steuerreform das Dieselprivileg abzuschaffen. Man muss natürlich sagen, auch mit der CO2-Bepreisung, das ist für Tirol schon wichtiger, was den Tanktourismus betrifft, wir verkürzen den Spritpreisabstand zu Deutschland. Also es wird für die Lkw weniger interessant, in Österreich oder die Fahrt durch Tirol zu wählen, um da günstiger tanken zu können. Das haben wir einerseits mit den 30 Euro pro Tonne schon erreicht im Vergleich zu Deutschland, aber es ist richtig, wir stehen ganz klar für die Abschaffung des Dieselprivileges, wollen da auch nicht warten auf die nächste Steuerreform. Wir wissen in Österreich, alle 5 Jahre gibt es Steuerreformen, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Also wir werden daran arbeiten, das sage ich ganz klar und deutlich, und versuchen mit allen Möglichkeiten den Koalitionspartner da zu überzeugen und auch die Tiroler Abgeordneten zu überzeugen, Franz Hörl, Rebecca Kirchbaumer und andere, da unseren Weg zu unterstützen, das Dieselprivileg abzuschaffen. Ich habe gerade aktuell gehört, auch Thema im Tiroler Landtag und auch die Freiheitlichen sind jetzt in Tirol dafür, das Dieselprivileg abzuschaffen. Ich glaube, da braucht es eine breite Allianz. Auf jeden Fall ist das notwendig.
Aber die Grünen arbeiten schon sehr lange daran, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und dennoch hat sich nicht viel bewegt. Ist denn das mit der derzeitigen Regierung überhaupt möglich oder braucht es vielleicht einfach stärkere Verhandlungspartner, die man von Tirol aus nach Wien versendet?
Ja, wenn wir stärkere Verhandlungspartner auch hätten auf der ÖVP-Seite, dann würde ich mir das wünschen. Ich würde meine Überzeugungsarbeit auf jeden Fall da anbieten und leisten. Immer eins darf man nicht vergessen, es gibt, glaube ich, schon Möglichkeiten, die ÖVP, und das kann ich ja sagen, hat ja in den Verhandlungen schon Vorschläge angeboten. Es war ein Vorschlag, das Dieselprivileg nur zum Teil abzuschaffen, nur einen Teil abzufedern und dafür aber die Mineralölsteuer zu senken. Und da haben wir gesagt, na, da sind wir noch zu weit entfernt. Die Mineralölsteuer senken, das können wir nicht tun, sondern es braucht auf jeden Fall, gerade was den Tanktourismus in Tirol betrifft und auf der Transitstrecke, da passiert einfach starke Verkehrszunahme. Und da müssen wir diesen Incentive, nach Tirol zu fahren, zur Gänze abschaffen. Das ist ja 8,5 Unterschied Diesel auf Benzin. Das ist ein Relikt aus dem Jahre 1948, aus der Wiederaufbauzeit, der, glaube ich, damals wichtig war für Landwirte, für den Wiederaufbau, für die Unternehmen. Derzeit spielt das keine Rolle mehr. Derzeit müssen wir zukunftsreich, klimagerecht handeln und das vor allem mit einer Steuerreform, die sozialgerecht ist.
Wie sinnvoll ist denn die CO2-Steuer generell? Der ÖAMTC hat eine Studie in Auftrag gegeben, die wurde bereits letztes Jahr präsentiert. Und da wird errechnet, dass der Preis von 30 Euro pro Tonne, der wird ja bis 2025 auf 55 Euro steigen. Aber dennoch wird das nicht reichen, um die EU-Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen. Also wie sinnvoll ist denn das Ganze dann überhaupt?
Ja, es gibt unterschiedliche Expertisen, was den Lenkungseffekt betrifft. Wir sind natürlich auch mit einer höheren Bepreisung hineingegangen in die Verhandlungen. Man spricht, das müsste ungefähr 100 bis 150 Euro in dem Bereich, hätten wir einen stärkeren Lenkungseffekt. Immer für Österreich ist es trotzdem historisch, dass wir da jetzt einsteigen mit einem Preis, und unabhängig, wie hoch dieser Preis ist, hat es, glaube ich, eine wesentliche Wirkung, und da sehe ich schon einen Lenkungseffekt, dass sich die Haushalte, dass sich die Unternehmer bei zukünftigen Investitionsentscheidungen schon überlegen, gehe nur in Richtung fossil oder versuche ich die Chancen zu ergreifen, erneuerbare Energien einzusetzen, verstärkt zu sanieren, verstärkt Elektromobilität, Fuhrparke umzustellen. Ich glaube, in der Investitionsentscheidung werden sich viele überlegen, ja, das wird ja in Zukunft teurer, dieser Preis wird anziehen, und das bewegt, glaube ich, schon sehr viel. Das sehen wir auch aus anderen Staaten, dass dahingehend wir den Klimazielen näher kommen. Wir haben ja ein Riesenproblem, dass wir gerade im Mobilitätsbereich einfach schwer hinten nachhinken. Seit den 90er Jahren hat sich der Treibhausausstoß und CO2-Ausstoß da um 75% haben wir da dazugelegt. Und das spüren wir natürlich auch in Tirol mit der Menge an Transit-LKWs. Also ich glaube auf jeden Fall, diese Transformation mit dem Einstieg, das macht was aus. Natürlich hätten wir vorgehabt, mit einer höheren Bepreisung einzusteigen. Und natürlich auch bewusst, dann mit einer höheren Bepreisung und mit einem höheren Ausgleich auch den Haushalten, vor allem den Pendlerinnen, die jetzt noch aufs Auto auch angewiesen sind, auch zu helfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es braucht da breite Akzeptanz.
Der Start ist ja nun gelungen. Wir schauen es uns an. Herr Veratschnik, schönen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Alles Liebe nach Wien.
Dankeschön für das Interview. Liebe Grüße aus Wien. Ich freue mich wieder, nach Tirol zurückzufahren mit dem Railjet.
Sportlich wird es heute bei Tirol Live. Wir tauchen ein in die Welt des Fußball. Dort ist er zu Hause, Roland Kirchler. Der Tiroler ist ehemaliger Nationalteamspieler und Leiter der Tiroler Fußballakademie. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, grüß euch.
Herr Kirchler, der FC Wacker ist aktuell wieder auf Trainersuche. Nach den letzten Ergebnissen muss Daniel Birovka, wie es aussieht, nun den Sessel räumen. Sie waren auch einmal Wacker-Trainer und in einer ähnlichen Situation. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung?
Müsste jetzt ein anderer Mann da stehen, sage ich mal. Das wäre, glaube ich, der Sportdirektor, der dann auch die sportlichen Belange genauer kennt. Ich bin natürlich als ehemaliger FC Tirol-Spieler oder Wacker-Spieler und Wacker-Trainer natürlich auch schon immer noch verbunden mit dem Fußball, aber die genauen Inside-Informationen habe ich jetzt auch nicht da, aber es ist in Tirol schon fast so üblich, dass man sagen kann, täglich grüßt das Murmeltier. Es sind leider in den letzten Jahren sehr, sehr viele Trainer immer wieder gegangen worden und finde es eigentlich schade, dass der Herr Birovka jetzt irgendwo das Feld räumen muss. Ich kann jetzt die Arbeit nicht beurteilen, sage ich mal, aber ja, es ist leider in Tirol so üblich, dass relativ viele Trainer in den letzten Jahren immer wieder den Job verloren haben und im Fußball bekanntlich sollte es eigentlich anders sein, dass Kontinuität Erfolg bringt, aber anscheinend bringt es das Land Tirol oder Fußball Tirol nicht zusammen.
Kontinuität ist ein gutes Stichwort. Was glauben Sie, braucht es denn, dass beim Wacker endlich wieder einmal Ruhe einkehrt?
Das in einem Satz zu sagen, ich weiß nicht, wie viel Sendezeit wir jetzt haben, aber das wäre jetzt ganz, ganz schwer zu erklären. Das war zu meiner Zeit schon so. Natürlich braucht man als Fußball, Profifußballverein Erfolg. Man sollte einen guten Nachwuchs haben, man sollte eine Basis haben, man sollte immer wieder junge Leute nachliefern. Fußball ist so komplex, also da kann ich jetzt mit einem Satz das nicht erklären, aber es ist leider in Tirol, und das muss ich immer wieder betonen, aber nicht, weil ich eifersüchtig bin, sondern weil ich einfach ein Tiroler mit Leib und Seele bin. Sonst wäre ich jetzt ja nicht bei der Fußballakademie tätig und hätte das Land verlassen. Also es würde mich schon freuen, wenn in Tirol wieder mal der Fußball auf einer soliden Basis steht, vielleicht einmal mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Leute jetzt schlecht arbeiten, aber es ist halt immer wieder zu viel Wechsel und das eines der großen Erfolgsrezepte im Sport ist, glaube ich, Kontinuität. Das, glaube ich, weisen wir da in Tirol leider nicht auf zurzeit.
Kommen wir von Tirol zum Nationalteam. Das österreichische Nationalteam tritt am Samstag zur WM-Qualifikation gegen die Färöer-Inseln an. Ein Match, das ja 1990 zu einer legendären Niederlage geführt hat. Sie waren damals 19 Jahre alt, sind gerade zum FC Swarovski Tirol gewechselt, standen also am Beginn Ihrer Karriere. Welche Erinnerungen haben Sie denn an dieses legendäre Spiel?
Das war mein erstes Profijahr. Es haben, glaube ich, relativ viele von meinen Mannschaftskollegen dort gespielt. Ich glaube, Linzmeier Manfred war Kapitän. Wer war da noch? Ruskoth, Michi Bauer, Michi Streiter, Backhulpeter, Heinz Beischl, glaube ich. Das war das einzige Länderspiel vom Heinz Beischl. Und das war dann die 0-1-Niederlage. Also eigentlich hat jeder dort mal mit einem Sieg gerechnet. Toni Polster im Sturm. Also wir waren ja richtig gut aufgestellt. Ja, und dann ist diese Sensation eingetroffen, glaube ich, wo ja die ganzen Färöer-Inseln, glaube ich, ein Leben lang drüber berichten werden. So wie wir immer von Córdoba berichten, glaube ich, ist es umgekehrt, wird Färöer immer von diesem Spiel berichten. Es war eine riesen Blamage, eine riesen Sensation. Ich glaube, wer war der Trainer? Der Hickersberger, glaube ich, hat dann sein Feld räumen müssen. Wie auch immer, wenn es schlecht läuft, muss der Trainer dann immer weg. Ja, der Dormann ist in Erinnerung, glaube ich, mit der Zipfelmütze, der Knutzen, glaube ich, hat er geheißen. Der hat einen Fischereibetrieb gehabt und hat uns dann, glaube ich, ja, jede Chance zunichte gemacht und dann hat noch einer da geschossen. Also es war ein Riesenblamage für den österreichischen Fußball, das, was ewig, glaube ich, ein Schandfleck bleiben wird. Und jetzt steht wieder so ein Länderspiel vor der Tür. Und ja, es ist einfach nicht so einfach. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man Nationalspieler ist und man geht dann als Topfavorit hin, kann natürlich immer wieder sowas passieren, dass der krasse Außenseiter einen fordert und er besiegen kann. Es sollte nicht passieren, aber es, Gott sei Dank, im Fußball passiert es auch, sonst wäre es ja langweilig.
Bringt ein bisschen Abwechslung, das auf jeden Fall. Welche Chancen räumen Sie dem Nationalteam für diesen Samstag ein?
Also wir haben schon eine klasse Mannschaft. Gell. Das war es trotzdem mal auch, aber wir haben jetzt schon, muss man sagen, mit sehr vielen Legionären ein gespicktes Team mit ein paar Weltklasse-Fußballern und Top-Fußballern, also Weltstars wie Alaba oder Arnautovic, ist jetzt zwar nicht dabei, aber wir haben sehr, sehr viele Legionäre, fast nur Legionäre, und ich glaube, über den Ausgang sollte man mal nicht diskutieren. Aber wie gesagt, das Schöne im Fußball ist das, dass die Außenseiter nie chancenlos sind. Also es gibt Spielverläufe, es gibt Elfmeter, es gibt Fehlentscheidungen, es gibt alles Mögliche, es gibt schlechte Tage von den Favoriten. Und dann schlagen oft die Außenseiter zu. Aber normalerweise dürfte nichts passieren. Aber wie gesagt, der Fußball spielt alle verrückten Stücke. Normalerweise sollte es aber ein Sieg von Österreich werden.
Wenn sich Österreich dann für die WM qualifiziert, wie gut werden Sie das bestreiten? Wie gut sind Sie dann aufgestellt mit der aktuellen Besetzung?
Unser Nationalteam, glaube ich, ist auf einem Top-Niveau. Das hat man bei der Euro gesehen. Vielleicht liegt die Wahrheit ein bisschen in der Mitte. Wir waren nicht so gut, wie wir es dann... Italien war mega, muss ich selber sagen. Davor waren auch gute Spiele dabei, aber vielleicht nicht so gute auch. Aber Italien war wirklich sehr, sehr gut. Und dann entsteht bei uns immer sofort in Österreich wieder diese Euphorie. Und danach leider immer, wenn es schlecht läuft, dieses Zu-Tode-Jammern. Also das ist ja bei uns in Österreich modern. Und deshalb sollte, glaube ich, die Wahrheit in der Mitte liegen. Aber wir haben schon ein Team, meiner Meinung nach, mit vielen internationalen Topspielern, die eigentlich schon ja, unter die Top 15, 20 in Europa gehören. Und ich glaube, das werden sie auch über kurz oder lang schaffen.
Sie haben es schon angesprochen, 1990, nach der Niederlage ist Teamchef Josef Hickersberger zurückgetreten. Auch der aktuelle Trainer Österreichs, Franco Foda, gilt quasi als angezählt. Wie schätzen Sie das ein? Würde eine Niederlage am Samstag auch einen verpflichtenden Abgang für ihn bedeuten?
Am Samstag, ja. Also wenn man jetzt gegen die Faröer-Inseln verliert, glaube ich, dann wird der Trainer das nicht überleben. Man spielt ja nachher noch gegen Dänemark. Der neue Präsident oder der designierte Präsident hat ja verlangt, dass beide Spiele gewonnen werden müssen. Also das finde ich schon eine sehr hohe Hürde, weil Dänemark, glaube ich, noch unbesiegt ist mit einem Megatorverhältnis und wir haben auch zu Hause 4-0 verloren. Also da kann man den Trainer, glaube ich, nicht an einem Sieg an Dänemark dann messen, aber ich glaube, wenn er gegen Faröer-Inseln verliert, dann würde er auch von selber zurücktreten. Oder ich glaube auf alle Fälle, dass dann dieses Amt erledigt ist. Wäre nicht gut für den österreichischen Fußball, muss man schon sagen, weil wir einfach eigentlich schon ein gewisses Niveau erreicht haben. Da sollte man gegen Faröer-Inseln nicht verlieren. Aber der Trainer, meiner Meinung nach, ist natürlich weg, wenn er verliert.
Sie haben auch eine beachtliche Karriere hingelegt, 28 Länderspiele bestritten, dabei 5 Tore geschossen, 99 waren es in 486 Bundesligaspielen. Also das darf ich mir jetzt meiner Frage vorausschicken. Aber wir waren bei den dramatischen Spielen und da gab es eines im September 2001, als der FC Tirol gegen Lok Moskau 1-0 gespielt hat. Es hätte ein weiteres Tor gebraucht, um in die Champions League einzuziehen. In der 94. Minute, kickten Sie den Ball gegen die Latte.
Ich weiß es.
Das ist jetzt, ja, das ist gut, wenn Sie das noch wissen. Das wollte ich nämlich wissen von Ihnen. Das ist jetzt 20 Jahre her. Tut so etwas immer noch weh oder wächst auch über so etwas einmal Gras?
Ich bin generell ein Mensch, der sehr, sehr viele Sachen dann auch vergessen kann. Aber das Klatschen des Balles auf die Querlatte obendrauf, das habe ich heute noch im Ohr. Ist klar, wir wollten unbedingt mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, wir haben den österreichischen Fußball dominiert und wollten in die Champions League. Wir haben finanzielle Probleme gehabt, das hat auch geheißen, wenn wir die Champions League holen, dann geht's weiter. Also das war dann schon ein Druck auf die Spieler. Unabhängig davon, wenn man im Spielfeld ist, denkt man sowas nicht und will einfach das Beste für die Mannschaft. Und man gibt sein Bestes, das man 20 Jahre lang erlernt hat im Fußball. Und das habe ich auch gemacht. Und meine Chance war ja nicht einmal die größte. Also der Tormann, der Nick Matullin, hatte vorher von Gilewitz und Glieder und Konsorten von meinen Kollegen alle möglichen und unmöglichen Bälle gehalten. Also mein Schuss war ja keine Chance, das war einfach nicht einmal ein schlechter Schuss. Aber er ist halt um so viel zu hoch gewesen. Und wenn er, sag ich mal, so viel niedriger gegangen wäre, wäre er von der Stange runtergerutscht oder von der Latte runtergerutscht, sagen wir so. Und das ist halt im Fußball nicht so. Gell? Ich habe damit schon umgehen können. Natürlich war die Enttäuschung im ersten Moment riesengroß. Ganz im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, bin ich fast sogar froh, dass er nicht reingegangen ist, weil mir dann alle auf diese Situation anreden. Wäre der Ball reingegangen, hätten wir vielleicht...
Hätten Sie gegen Real Madrid oder genau, AS Roma spielen müssen?
Genau, und dann hätten wir vielleicht ein besseres Spiel gemacht und dann wäre ja mein Stangenschuss dann in Vergessenheit geraten. Also sarkastisch gesagt, bin ich sogar froh, dass er auf die Latte und raus ist. Weil ich werde jetzt ein ganzes Leben lang darauf angeredet.
Ja, lebende Legende.
Und bin immer wieder in der Presse, das ist schön.
Wunderbare lebende Legende. Wir wollen aber nicht so lange in der Vergangenheit verharren, sondern auch in die Zukunft blicken. Sie sind ja Leiter der Tiroler Fußballakademie. Das sind alles Nachwuchsspieler ab 14 Jahren. Nun sagt man dieser Generation hier nach, die wären besonders bewegungsfaul und eigentlich interessieren sich nur für Internet und ihre sozialen Medien. Merken Sie das auch im Trainingsalltag? Schlägt sich das nieder?
Kinder sind beweglich, Kinder geben immer Gas. Also die wollen auch immer Fußball spielen und haben eine Freude am Spiel. Also man merkt das beim Spiel selber nicht. Aber die Pandemie plus die Digitalisierung mit Handy und Computer und zu Hause sitzen, ich glaube, die Pandemie hat uns dann eher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat man das in diesem Jahr bei der neuen U15, die zu uns gekommen sind, die haben ja ein Jahr nicht Fußball gespielt oder nicht dürfen, hat man es extrem gemerkt. Also die Pandemie war extrem. Die neue Generation, Digitalisierung, Handy, Computer ist extrem, weil man kann das einfach nicht abstellen. Man kann also den Kindern sagen, bitte legt die Handys weg, aber es ist fast unmöglich. Also sobald man mit dem Training aufhören, wird das Handy angeschaut, wird rausgegangen, im Auto wird Handy gespielt.
Ist das auch eine Frage der Disziplin?
Wir weisen die Kinder natürlich darauf hin, dass das nicht gut ist, aber wir sind keine Erziehungsberechtigten, das ist logisch. Die Eltern, ich glaube, jeder hat dann Kinder zu Hause, oft er weiß, wie oft man schimpft und sagt, legt das Handy weg, aber es ist fast nicht mehr machbar. Also die neue Generation, aber auch die ältere Generation, die mit dem nicht so viel anfangen können, haben natürlich ein Problem damit. Ich bin jetzt bei kein Facebook und kein Twitter oder Internet. Das ist für mich dann eher, das vermeide ich bewusst, aber man kommt nicht aus. Also die Jungen sind mit dem aufgewachsen und wir werden das nicht vermeiden können. Man soll es ein bisschen in den Griff kriegen, man soll es ab und zu verbieten und natürlich auch die Bewegung und der Sport, weil am Platz dürfen sie es natürlich nicht mithaben, gell? Da bewegen sie sich dann, ist auch gut. Und deshalb sollten alle jungen Menschen schon Sport betreiben, weil wenn man nur ins Handy reinschaut oder vom Fernseher sitzt, vom Computer, dann ist, glaube ich, das der falsche Zugang für unsere Gesellschaft.
Auch Ihr Sohn spielt Fußball, kickt in der Akademie. Wenn Sie so auf Ihre eigene Laufbahn zurückblicken, welchen Rat würden Sie ihm und auch seinen jungen Teamkollegen dann gerne mitgeben?
Ich gebe alle Ratschläge auf der Akademie, aber einer der wenigen, was sie nicht befolgt, ist mein Sohn. Ich glaube, jeder, was Papa ist, weiß. Und man, wenn jetzt ein Papa Lehrer ist von jemandem, dann ist es immer, glaube ich, so, dass der eigene Papa, entweder wird man seinen Sohn strenger behandeln. Wenn man ihn ein bisschen besser behandelt oder gleich, dann ist man ja meistens in der Bevorzugungsrolle. Also mein Papa war Trainer. Ich habe dann immer drunter gelitten, weil ich immer strenger behandelt worden bin. Ich versuche, meinen Sohn neutral zu behandeln. Aber die Ratschläge nehmen dann eher andere an. Nochmal, ich sage immer, unsere Kinder, inklusive meinem Sohn, die sollen Spaß am Fußball haben. Wir wollen da draußen vermitteln, dass die Trainer Spaß haben, dass wir natürlich ihnen auch was beibringen wollen. Aber das erste Motto ist wirklich, wenn sie bei der Tür reingehen, dann sollen sie das Gefühl haben, dass da drinnen, wir sind jetzt mittlerweile 10, 15 Trainer, dass da jeder einen Spaß dabei hat und einen Platz draußen auch. Und das geht dann auf die Jungs über. Also unabhängig davon, so viele Profis oder so viele Profisportler kommen dann auch wieder nicht raus aus dem Ganzen. Aber immer mehr und der Output wird besser, aber der Spaß sollte auch am Vordergrund stehen, das ist schon wichtig.
Hört der Spaß dann bei der Profiliga auf?
Ja, genau. Bei Profiliga hört sich dann der Spaß auf und das versucht man unseren Jungs immer beizubringen. Wenn unsere Spieler mit 18 Jahren aus der Akademie ausscheiden, dann glauben sie schon, wie weit sie sind. Wir sagen zwar immer, es ist nicht so, weil eben beim Profifußball sich dann der Spaß aufhört und das geht dann eher im Beruf. Und das ist nicht immer nur schön, wenn man dann drei, viermal oder dreimal am Tag trainieren muss und das vielleicht über das ganze Jahr hindurch. Bei Schlechtwetter genauso, bei Wind und Regen und überall. Also es ist, und auch bei Niederlagen, also wenn man zum Beispiel gegen Färöerinseln verliert und ausgepfiffen wird oder was. Also Profisport, da hört sich dann der Spaß auf, ja. Aber das kapiert der Jugendliche dann in dem Sinn, der was bei uns aus der Akademie rausfällt, noch nicht so. Das muss er selber miterleben.
Also das kann man ihm auch gar nicht vorher beibringen und ihn vorbereiten.
Man kann es sagen, aber das Gesagte muss man erleben und das ist dann einfach viel, viel wichtiger. Wir stimmen unsere Jungs schon darauf ein. Wir haben ja ein paar Spieler draußen oder ein paar Trainer draußen, die ja auch schon, so wie der Spielmann Andi, der Grumser Thomas jetzt, auch Nationalspieler waren oder Bundesliga-Trainer. Also die wissen alle, von was sie reden, aber die Jungs glauben das einen nicht da und dann zwei Jahre später, wenn sie ausgeschieden sind aus der Akademie, sagen sie dann, Trainer, jetzt wissen wir, was du gemeint hast, wir haben es miterlebt, es ist wirklich hart.
Aber sie kommen zurück, das ist doch auch was Schönes.
Das ist das Schöne, was wir vorher gesagt haben. Wenn man mit Spaß bei der Sache war, dann kommen sie auch wieder zurück und trinken bei uns einmal einen Kaffee oder sogar mal ein kleines Bier auf der Akademie, wenn sie schon dürfen, wenn sie schon 18 sind.
Das klingt doch schon auch nach Spaß.
Das ist Spaß.
Herr Kirchler, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio. Alles Gute weiterhin mit den Nachwuchsspielern.
Danke, danke.
Die Verunsicherung bezüglich der Corona-Impfung ist bei einem Teil der Bevölkerung noch groß. Mit Impfmythen aufräumen, vor allem im Bereich der Frauengesundheit, will auch diese Dame. Bettina Trott ist die Direktorin der Universitätsklinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der MedUni Innsbruck. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Im Netz kursieren Meldungen, die Corona-Impfung würde die Fruchtbarkeit der Frauen negativ beeinflussen. Was ist denn da dran?
Die kamen eigentlich relativ früh auf, diese Impfmythen, wie man ja auch dazu sagen, oder auch diese Ängste, aus der Vorstellung heraus, dass Teile von der Virushülle, die ja auch in den Impfstoffen enthalten sind, einem Protein, also einem Eiweiß, im Mutterkuchen in der Plazenta ähneln. Und dann war die Idee, wenn wir gegen den Virus Antikörper bilden, dann schaden wir unter Umständen dem Mutterkuchen der Bildung von der Plazenta. Man weiß aber, dass Schnupfenviren oder Darmviren eine viel höhere Ähnlichkeit haben. Und beim Schnupfen oder auch bei Durchfall machen wir uns ja keine Sorgen, ob wir jetzt unfruchtbar werden, sodass wir da eigentlich ganz gut mit diesem Mythos aufräumen konnten.
Das heißt, Sie würden Patientinnen mit Kinderwunsch die Impfung nahelegen?
Unbedingt, dass man sich vor Beginn des Kinderwunsches, also bevor man anfängt, den umzusetzen, impfen lässt. Und zwar beide.
Woher kommen denn solche Mythen? Und vor allem, Sie haben es ja gesagt, die Wissenschaft versucht ja schon länger, das aufzuklären. Warum halten die sich denn so lange im Netz?
Das betrifft ja jetzt nicht nur die Corona-Impfung. Wir haben das ja auch schon früher bei anderen Impfungen gesehen, zum Beispiel bei Masern oder bei Rötelimpfungen. Ich denke, das ist einfach so eine Anfangsangst, wo man dann aber ganz gut aufklären kann und dann auch die Patienten motivieren kann.
Die Forschung schreitet ja immer weiter voran. Mittlerweile wird auch empfohlen, dass Schwangere sich impfen lassen können. Wie sicher ist das denn?
Da gibt es mittlerweile gute Daten von mehreren tausend oder von vielen tausend Frauen, dass wir eine Sicherheit haben bei einer Impfung in der Schwangerschaft. Und das finde ich noch viel wichtiger, wir sehen bei schwangeren Frauen, die eine Infektion haben, im Verhältnis zu Nicht-Schwangeren eben einen schlechteren Verlauf. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere schwangeren Frauen schützen. Und deshalb freue ich mich auch, dass auch die STIKO, die internationale Impforganisation, die Empfehlung eben abgegeben hat, dass man sich im zweiten Drittel der Schwangerschaft oder auch im dritten Drittel impfen lassen soll. Und wir als Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe haben das ja auch noch mal ganz ausführlich auf unserer Homepage dargestellt, um da eben die Patienten zu motivieren.
Sie sind ja auch Expertin für Reproduktionsmedizin. Wie schaut denn das aus bei einer Kinderwunschbehandlung? Muss man sich da Sorgen machen vor der Impfung?
Da gibt es mittlerweile zwar nur kleine Studien, aber es gibt einige Studien, die keinen Unterschied in der Erfolgsrate zeigen, wenn wir vergleichen Frauen ohne Impfung, Frauen mit Impfung oder auch Genesene. Und es gibt eine ganz aktuelle Studie, die untersucht hat, ändert sich das Spermiogramm beim Mann vor und nach Impfung, die sogar eine leichte Verbesserung bei einzelnen Spermiogrammparametern nach Impfung gezeigt hat. Ganz spannend.
Okay, wie geht man mit diesen Ergebnissen jetzt um? Die sind ja ganz, ganz frisch.
Ja, wir müssen eben darüber reden. Eines der Gründe, warum wir alle mitmachen bei der Kampagne.
Wie schlägt sich denn diese Unsicherheit, die es ja dann doch eben noch gibt beim Teil der Bevölkerung, in Zahlen nieder? Merken Sie eine Impfzurückhaltung ganz besonders bei jungen Frauen mit Kinderwunsch?
Ja, also wir nehmen schon wahr, dass in der Gruppe der jungen Frauen, die überlegen, werde ich jetzt schwanger oder in ein, zwei Jahren, Ängste da sind. Und ich finde ganz wichtig, dass wir einen Raum bieten, wo diese Ängste ausgesprochen werden können, dass sie nicht vorverurteilt werden, sondern dass die wirklich Anlaufstellen haben. Und da denke ich, sind wir als Reproduktionsmediziner, als Hausärzte, als Infektiologen gefordert, uns Zeit zu nehmen, dass diese Ängste geäußert werden können. Und nur dann können wir sie abbauen.
Was raten Sie den jungen Frauen, die noch unsicher sind?
Ich rate ganz dringend, sich impfen zu lassen.
Klare Ansage also. Sie sind ja jetzt auch Teil eines Gremiums, das gemeinsam mit der Landesregierung eine Kampagne ins Leben gerufen hat, die eben gezielt gegen diese Impfmythen vorgehen will. Die startet am 9. Oktober. Was erwartet uns denn da?
Wir haben einfach in einem Team von Experten aus unterschiedlichen Richtungen uns bereit erklärt, dass jeder aus seinem Bereich das Notwendige dazu beiträgt, dass die Ängste abgebaut werden können. Wir formulieren im Rahmen der Kampagne auch einige Ängste und geben da eine Antwort dazu. Also sagen sozusagen, was wird behauptet oder wo liegen die Sorgen und was können wir als Experten dazu sagen? Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Kombination zwischen der Äußerung der Bedenken und eben der Lösung oder der Auflösung.
Das heißt, da werden dann ganz verschiedene Mythen aufgeklärt. Was, in welchem Fachbereich oder welche Mythen haben Sie denn dann noch behandelt?
Ja, natürlich, ob die Impfung unfruchtbar macht.
Nun gibt es ja auch schon eine bundesweite generelle Impfkampagne. Auch damit, mit diesen wissenschaftlichen Fakten, konnte man offenbar einen Teil der Bevölkerung nicht erreichen. Jetzt probieren Sie es wieder mit wissenschaftlichen Fakten. Was erwarten Sie sich denn von dieser neuerlichen Kampagne?
Ich denke, je mehr wir darüber reden, desto mehr traut man sich auch im Freundeskreis darüber zu reden oder eben auch einen Arzttermin auszumachen, um die eigenen Sorgen und Ängste zu äußern. Und ich glaube, je einfacher da die Zugänge sind, umso eher werden wir die Teile in der Bevölkerung, die das noch nicht durchführen lassen möchten, motivieren.
Frau Todt, vielen Dank für diese Einblicke. Danke auch Ihnen an den Bildschirmen und Lautsprechern im Namen des gesamten Teams fürs Dabeisein. Klicken Sie wieder rein. Servus.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.